Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert. Ich bin Cori und die heutige Folge möchte ich der finalen Staffel einer Serie widmen, die uns allen mehrere Jahre lang viel Freude bereitet hat, nämlich The Umbrella Academy. Ich werde das meines Erachtens positive und negative der vierten Staffel durchgehen und leider ist das nur mit Spoilern wirklich möglich und zwar mit Spoilern aller vier Staffeln. Falls ihr die Staffel also noch nicht gesehen haben solltet, schaut ihr euch die 6 Folgen besser vorher schnell an und kommt danach zurück. Außer natürlich, Spoiler machen euch nichts aus. Aber schon mal ein kurzer Vorgeschmack, die Staffel ist meines Erachtens, gelinde gesagt, ein bisschen durchzogen. Die Comics dazu habe ich übrigens nicht gelesen, dahingehend sind also keine Spoiler von mir zu erwarten. Was in diesen 6 Episoden geschieht, ist recht schnell zusammengefasst. Anfangs haben unsere Umbrella Academy-Mitglieder die Brellis, keine Kräfte, aber Sparrowban, der ja jetzt auch Teil der Gruppe ist, bringt sie alle durch eine List dazu, Marigold zu trinken, so dass sie ihre Kräfte schon sehr früh in der Staffel wiederbekommen. Und auch diesmal gilt es natürlich, eine Apokalypse zu verhindern. Auch dafür ist Ben verantwortlich, beziehungsweise die beinahe magnetische Anziehungskraft, die eine Frau namens Jennifer auf ihn ausübt. Ben verfügt über Marigold und Jennifer über Durango, die beiden Stoffe, aus denen offenbar das Universum besteht. Seltsamerweise sind sie aber beim Aufeinandertreffen toxisch, so dass eine nahe Beziehung dieser beiden Personen die Welt zerstören würde. Unsere Heldin, die Brellis, opfern sich dann aber am Ende, da sie bemerken, dass sie für die vielen Timelines verantwortlich sind. Wenn sie sich opfern, indem sie sich und ihr Marigold mit dem Bennifer Blobmonster vereinen, wird es nur noch eine Timeline geben, die richtige, in der sie jedoch nicht existieren. Ach ja, außerdem haben Five und Lila eine Affäre und springen zwischen den Timelines umher. Gefühlsmäßig ist es zwar sehr traurig, dass die Geschwister, deren Geschicke wir jahrelang verfolgt haben, nun sterben müssen, aber es fühlt sich richtig an, dass sie es gemeinsam tun. Auch wenn ihre Familie nach wie vor eine recht zerrüttete ist. Es ist eigentlich erstaunlich, dass sie sich alle darauf einigen konnten, gemeinsam dieses Opfer zu bringen. Am Ende der Serie sieht man dann aber, dass die so geschaffene Timeline für viele Menschen tatsächlich sehr viel Positives bereithält, so dass sich das Ganze gelohnt zu haben scheint. Wir sehen viele bekannte Gesichter aus der Serie draußen in einem Park und alle scheinen so viel glücklicher zu sein als zuvor. Da sind zum Beispiel einige Mitglieder der Commission zu sehen, zum Beispiel Hazel, der mit seiner geliebten Agnes umherspaziert. Außerdem spielen da, glaubt, diese schwedischen Auftragskiller Frisbee miteinander und vor allem sehen wir auch Lailas und Diegos Familie sowie Allisons Tochter Claire glücklich beim Picknick. Also wie gesagt, gefühlsmäßig ist das alles schon okay. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Nur habe ich noch so viele Fragen, die schlicht nicht beantwortet wurden. Vermutlich aus Zeitmangel. Denn die Serie hatte ja bisher jeweils 10 Folgen zur Verfügung, ihre Geschichten zu erzählen. Und diesmal sind es halt nur 6. Weshalb auch immer. Naja, vermutlich als Sparmaßnahme, seien wir ehrlich. Es sieht nicht so aus, als würde Netflix wirklich noch hinter der Serie stehen, sondern sie einfach möglichst schnell abschließen zu wollen. Deshalb geschieht in dieser Staffel allgemein alles viel zu schnell. Es gibt kaum Charakterszenen, geschweige denn Entwicklung. Und vielleicht bin das jetzt nur ich, aber ich fand auch, dass der Humor ab und zu etwas plumper wirkte als bisher. Das mit dem dauernden Erbrechen in diesem Van zum Beispiel war meiner Meinung nach einfach nur noch eklig, nicht lustig. Ähnlich empfand ich auch Klaus' Storyline. Ich glaube, es sollte humorvoll rüberkommen, dass Klaus andere Leute seinen Körper übernehmen lassen muss. Ich fand das aber abstoßend. Ein Sexsklave zu sein, finde ich persönlich wenig humorvoll. Und das ändert sich auch nicht, wenn das Opfer ein Mann ist. Seitdem Klaus diese wundervolle Liebesgeschichte mit dem Soldaten hatte, hatte er viel Tiefe als Charakter und er war ohnehin von Anfang an mein Liebling. Es tat richtig weh, ihn zu dieser Karikatur seiner selbst degradiert zu sehen. Und Ähnliches muss man leider auch über Luther sagen. Nicht, dass das je einer meiner Lieblingscharaktere war, aber in dieser Staffel war er mehr oder weniger nur noch Comic Relief. Ein Charakter, den man nur noch schwer ernst nehmen konnte, auch wenn seine sehr limitierte Story eigentlich nicht gerade lustig anmutete. Schade auch, dass er seiner Ehefrau, Sloane, kaum mehr eine Träne nachweinte. Ja, okay, es sind 6 Jahre vergangen, das ist vermutlich normal. Aber für mich waren es halt nicht 6 Jahre, weshalb ich sie vermisst habe und fand, dass man ein bisschen mehr hätte tun können, als Sloane nur ein- oder zweimal zu erwähnen. Eigentlich könnte ich gleich die anderen Brellies auch durchgehen und sehen, wie sie diese Staffel als Charaktere behandelt hat. Der wohl heldenhafteste Charakter in dieser Staffel war Victor, der bis am Ende versuchte, Ben zu retten. Leider hatte er sonst in dieser Staffel aber nicht allzu viel zu tun, was schade ist, weil Elliot Page zweifellos einer der, wenn nicht der stärkste Darsteller im Cast ist. Weshalb Victor aber so viel tut, um einen Mann zu retten, der alle immer nur von oben herab behandelt hat und eigentlich nie ein Teil der Gruppe sein wollte, ist eine andere Frage. Ben hat bis zum Ende leider keinen Redemption-Arc. Das wurde versäumt. Er ist und bleibt ein ziemlich arroganter Sack. Von Folge 1 bis 6, mit wenigen Ausnahmen. Ein paar dieser Ausnahmen bekommen wir in der Beziehung zu Jennifer zu sehen, aber das war mir zu wenig. Die Beziehung zwischen den beiden war mir sowas von egal. Jennifer ihrerseits ist ein Charakter, der durchaus hätte interessant sein können, von der wir aber nicht mal wirklich wissen, woher sie kommt. Oder haben wir je eine Erklärung dafür erhalten, dass sie eines Tages im Innern eines Tintenfisches gefunden wird? Das ist mir nämlich ehrlich gesagt selbst noch nie passiert. Inhaltlich nehme ich an, dass sie aus einer anderen Timeline kommt, aber irgendwie ist das etwas unklar. Dass Diego und Lila als Vorstadteltern niemals glücklich sein würden, war eigentlich klar. Das widerspricht völlig ihrem Naturell. Außerdem habe ich die Beziehung zwischen den beiden ohnehin nie wirklich verstanden. Die passen überhaupt nicht zusammen. Deshalb fand ich im Unterschied zu offenbar vielen anderen ZuschauerInnen die Love Story zwischen Five und Lila eigentlich ganz gelungen. Die beiden passen erstaunlicherweise besser zusammen als Lila und Diego und hatten ein paar der wenigen Szenen zusammen, in denen man mal etwas durchatmen konnte, in denen die Charaktere im Mittelpunkt standen. Ich habe es Five auch gegönnt, mal mit einer echten Frau zusammen sein zu können. Nichts gegen Dolores. Und ich fand auch die Story in der U-Bahn mit dem Umherspringen in den verschiedenen Timelines spannender als die Hauptgeschichte. Vor allem gegen Ende, wo Ben und Jennifer sich zu einer Art Bennifer-Blob vereinen. Ich würde sagen, dass Victor und Five in den bisherigen Staffeln die wichtigsten Teammitglieder waren. Da fand ich es allgemein schon etwas überraschend, dass sich Fives Storyline praktisch völlig unabhängig von der Hauptstoryline abspielte und Victor seinerseits kaum noch Charaktermomente hatte, sondern nur einfach vor allem am Ende Ben zu helfen versuchte. Ich hätte mir von beiden vielleicht noch etwas mehr gewünscht zum Abschluss. Dafür bekamen wir für meinen Geschmack zu viele Szenen mit Luther und Klaus als Comic Relief und Diego im Allgemeinen. Aber das bin jetzt vielleicht wieder nur ich. Diego war und ist einfach ein Charakter, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Er hatte seine Mama fest lieb, hat einen Hero-Komplex und kann gut mit Messern umgehen. Das ist fast schon das Einzige, was ich über diesen Charakter in den bisherigen Staffeln erfahren habe, und mehr kam auch hier nicht dazu. Was für mich aber okay war. Die Storyline mit ihm und Luther beim CIA hat zwar zu ein paar Lachern geführt, war meines Erachtens aber völlig unnötig. Die hätte es gar nicht gebraucht. Und dann ist da noch Allison, die mich in der Vergangenheit öfter mal genervt hat, aber zweifellos eine der mächtigsten Superkräfte überhaupt besitzt. Und eine, bei der jede Benutzung ein Eindringen in die Privatsphäre anderer ist, ja in ihre Gedanken, ihren Willen. Und das finde ich sehr spannend. Natürlich ist es sehr verführerisch, diese Kraft auch in Situationen zu benutzen, in der man dies vielleicht besser nicht tun sollte. Es ist so einfach, all das zu kriegen, was man möchte. Ich hätte deshalb gerne gesehen, wie sie daraus gelernt hätte. Wie sie gelernt hätte, dass man ihre Kräfte nur äußerst sparsam einsetzen darf. Stattdessen hatte sie aber aus ungeklärten Gründen in dieser Staffel eine völlig andere Kraft. Ich meine, man kann das schon erklären mit der Tatsache, dass sie ihre Kräfte diesmal durch das Trinken von Marigold erhalten haben und sie deshalb vielleicht ein bisschen anders sind. Die meisten der Kräfte waren gar stärker. Aber Allisons neue Superkraft ist nicht nur ziemlich weit entfernt von ihrer alten Fähigkeit, sie hat jetzt deshalb keine Möglichkeit, ihren Handlungsbogen erfolgreich abschließen zu können. Was sehr schade ist, denn sie beschäftigt sich ja nur noch mit ihrer neuen Kraft und nicht länger mit ihrer alten. Außerdem hatte sie doch Ende der letzten Staffel eine Abmachung mit Reginald getroffen, dass sie ihre Familie in der anderen Welt wiederfinden würde und sowohl Claire als auch Ray waren zuerst auch tatsächlich dort, aber naja, Ray ist jetzt plötzlich weg. Wen kratzt's weshalb? Ich bin nicht mal sicher, ob ihr gestorben ist oder ob sie sich getrennt haben oder was auch immer. Aber vielleicht hat man das auch gesagt und ich hab's einfach nicht mitbekommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Allisons Charakter fand ebenfalls keinen befriedigenden Abschluss, noch unbefriedigender als die meisten anderen. Das waren dann, glaub, alle so richtigen Mitglieder der Umbrella Academy. Und dann ist da natürlich noch Layla, die ich bereits mal kurz erwähnt habe. Die mochte ich am Anfang eigentlich gar nicht. Sie ist mir aber mittlerweile sehr ans Herz gewachsen und ich hätte mir gewünscht, dass sie in der letzten Staffel noch ein paar mehr coole Momente gehabt hätte. Auch wenn ich froh war, dass wir sie auch mal außerhalb ihrer verrückten Kampfpersona kennenlernen konnten. Ihre Kräfte haben mich in dieser Staffel aber sehr verwirrt. Sie kann doch die Kräfte anderer kopieren. Weshalb hatte sie jetzt plötzlich Laseraugen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Inwiefern ist das ein Upgrade ihrer alten Powers, die sie offenbar aber auch noch hat? Aber es macht ja auch keinen Sinn, dass Luther wieder behaart ist, denn seine Haare kamen, soviel ich weiß, nicht mal vom Marigold. Also war wohl einfach nicht vorgesehen, dass jemand sich solch detaillierte Gedanken darüber macht. Es war auch ein bisschen schade, dass wir in dieser Staffel nur den neuen Reginald kennengelernt haben und es nicht nochmals mit einer böseren Variante zu tun bekommen haben. Vor allem natürlich dem OG Reginald. So gab es für die Brellis keine Möglichkeit, ihre gemischten Gefühle für ihren Ziehvater so richtig aufzuarbeiten. Außerdem hatte ich eigentlich gedacht, dass Reginald sozusagen der Endboss sein würde, gegen den sie am Ende würden kämpfen müssen. Aber nein, Seine Frau hatte das geplant und die beiden ergeben sich Ende Staffel einfach in ihr Schicksal. Was ich etwas antiklimaktisch fand. Es hat eigentlich auch keine Rolle mehr gespielt, dass Reginald ein Alien war. Ich hätte mir schon gewünscht, dass dies nochmals aufgenommen worden wäre. So wie vielleicht auch dieser Schöpfer, den Reginald letzte Staffel erwähnt hat, der das Hotel Oblivion, das Marigold, ja das ganze Universum geschaffen hat. Ich hätte da schon noch ein paar Fragen dazu. Aber so ist das einfach eine willkommene, einfache Erklärung für alles. Es ist mir auch schleierhaft, wie man es geschafft hat, so wenig aus Nick Offerman und Megan Mullally, den DarstellerInnen von Jean mit G und Jean mit J, herauszuholen. Wie haben die beiden ihren Kult aufgebaut? Und seit wann? Ich hätte gern mehr über diese Keepers erfahren. So bleiben sie am Ende dann doch irgendwie nur eine Randerscheinung wie die Jeans. Es war mir leider egal, als Jean mit J dann von Jean mit G getötet wurde, beziehungsweise von Abigail. Apropos Abigail. Seit wann hat sie das Ganze geplant? Schon seit Jahren? Oder erst seit kurzem? Auch das weiß man bis zum Ende nicht. Ich frage mich auch, ob es wirklich Sinn macht, dass Allisons Tochter, so wie die Family von Lila und Diego, noch leben. Wenn doch ihre Eltern gar nie existiert haben. Aber ja, es wäre irgendwie damit erklärbar, dass Lila sie gerettet hat, indem sie sie zur U-Bahn brachte und sie sich deshalb beim Untergang der Universen irgendwie außerhalb des Zeitraum-Kontinuums befanden. Okay, das war jetzt viel mehr Rant, als ich das geplant hatte. Wie gesagt, rein gefühlsmäßig war ich einigermaßen zufrieden mit dem Ende der Serie. Aber je mehr ich über die Handlung nachdenke, desto mehr Löcher und Fragen fallen mir auf. Eines ist jedoch klar, ich werde die Serie sehr vermissen. Auch wenn sie spätestens seit der dritten Staffel deutlich schlechter wurde. Es ist eine Superhelden-Serie der etwas anderen Art mit interessanten Charakteren voller Fehler. Eine Serie, die sich auch nicht immer ernst und auch das Superhelden-Genre gern mal auf die Schippe nimmt. Und trotzdem ist sie nicht so zynisch und blutig wie The Boys, sondern immer voller Herz und zumindest bisher auch immer voller Empathie für ihre Charaktere. Und das war's eigentlich schon für heute. Ich bleibe übrigens vorderhand beim Freitag als Release-Tag für meine Episoden, aber vermutlich ändere ich das dann nach einer Weile wieder auf den Donnerstag. Momentan sind eh gefühlt alle ZuhörerInnen im Urlaub, da spielt der Tag eh nicht so eine Rolle. Und ich bin gerade schon so schön im Freitagsgroove drin. Wenn ihr diesen Podcast mochtet, würde ich mich über ein Abo und eine gute Bewertung freuen. Hear you in this life or the next. Falsches Universum, aber gutes Quote. Cory out.